Das ist heute eine ziemlich verrückte Geschichte, also bleib unbedingt dran. Denn wusstest du, dass der kleinste Inselstaat der Welt einst zu den reichsten Nationen überhaupt gehörte und nur wenige Jahrzehnte später am Rand des Bankrotts stand? Das winzige Eiland im Pazifik, kaum 59 Kilometer südlich des Äquators gelegen, ist ein Lehrstück geologischer, wirtschaftlicher und politischer Extreme. Und damit herzlich willkommen beim Off the Path Daily Podcast. Ich bin Sebastian Cannabis und heute nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Geschichte Naurus. Die Insel misst gerade einmal 21 Quadratkilometer. Damit ist Nauru kleiner als der Flughafen von Los Angeles und doch ein eigenständiger Staat mit eigener Regierung, eigener Flagge und eigener Geschichte. Ein schmaler Küstengürtel umschließt ein Hochplateau, das einst von dichtem Buschland bedeckt war. Von oben betrachtet wirkt Nauru wie ein grüner Ring inmitten unendlichen Blaus. Ein Punkt im Pazifik, der auf keiner Weltkarte auffällt. Als im Jahr 1888 deutsche Kolonialbeamte auf der damals fast unberührten Insel an Land gingen, fanden sie ein Stück tropisches Grün, das sich wie ein Paradies mitten im Ozean erhob. Zwischen Kokospalmen und Pandanusbäumen lagen verstreute Dörfer, in denen die Menschen vom Meer und von ihren kleinen Gärten lebten. Der Alltag folgte einem Rhythmus, der sich über Generationen kaum verändert hatte. Doch schon wenige Jahre später stießen Geologen auf etwas, das das Schicksal dieser friedlichen Insel für immer verändern sollte. Phosphat. Es war nichts weiter als versteinertes Vogeldung, über Jahrtausende aufgeschichtet und durch die Sonne zu hartem Gestein gebrannt. Ein unscheinbares graues Material, das sich als einer der begehrtesten Rohstoffe der beginnenden Moderne erweisen sollte. Denn Phosphat war die Grundlage für Dünger, mit dem eine ganz neue Landwirtschaft betrieben wurde. Wer dieses Gestein besaß, konnte Ernten steigern und Nationen ernähren. Was folgte, war ein Märchen. Doch das Märchen gehörte anderen. Unter deutscher Kolonialverwaltung, später unter britischem Mandat, übernahmen Australien, Neuseeland und Großbritannien den Abbau. Millionen Tonnen des wertvollen Minerals wurden von Nauru in alle Welt verschifft. Die Profite flossen in die Kassen der Kolonialmächte, während die Inselbewohner zusahen, wie ihr Land Stück für Stück abgetragen wurde. Erst 1968, nach Jahrzehnten fremder Kontrolle, erlangte Nauru seine Unabhängigkeit und übernahm damit auch die Rechte an den Minen. Zum ersten Mal bestimmten die Nauruer selbst über ihren Reichtum. Und was dann geschah, hat es in dieser Form nie wieder gegeben. In den 1970er Jahren verwandelte sich die Insel zu einem der wohlhabendsten Staaten der Erde. Phosphatexporte spülten jährlich Millionen in die Staatskasse, die Einnahmen übertrafen die Ausgaben um ein Vielfaches. Binnen weniger Jahre verwandelte sich das einfache Inselleben in puren Überfluss. Die Regierung bezahlte Strom, Mieten und Gesundheitsversorgung, das Bildungssystem wurde kostenlos und Importe sprudelten ins Land. In diesen Jahren gab Nauru zeitweise über 50 Millionen US-Dollar jährlich allein für die Verwaltung der Regierung aus. Eine Summe, die im Verhältnis zur Größe des Staats absurd hoch war. Frachtschiffe brachten mehr Luxusautos, als die Insel Straßen besaß. Und selbst das Trinkwasser kam bald aus Australien. In jenen Jahren schien Nauru, eine Insel, kleiner als Sylt, zum südseehaften Gegenentwurf der Weltwirtschaft geworden zu sein. Ein Ort, an dem Wohlstand grenzenlos schien. Doch je tiefer die Bagger in das Herz der Insel fraßen, desto mehr verwandelte sich das Innere in eine Mondlandschaft. Wo einst Palmen wuchsen, ragten nun scharfkantige Kalkspitzen in den Himmel. 80% des Landes gelten bis heute als unbewohnbar. Der Preis des Reichtums war die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage. Während die Regierung versuchte, das Vermögen zu mehren, gerieten viele ihrer Projekte aus dem Ruder. Risikofonds brachten Verluste, Bauvorhaben im Ausland scheiterten und auch der Staatsfonds, einst als Sicherheit gedacht, schrumpfte von Jahr zu Jahr. Ende der 1990er Jahre waren die Hauptreserven erschöpft, die Einnahmen versiegten und mit ihnen verschwand der Wohlstand, der Nauru einst getragen hatte. Aus Nauru wurde eines der ärmsten Länder der Welt. Und bevor wir weitermachen, hier eine kurze Unterbrechung, damit der Podcast für dich kostenlos bleibt. Also vielen Dank, dass du dir auch die Werbung unserer Partner anhörst. Und bis gleich. Nach dem Zusammenbruch der Phosphatindustrie verwandelte sich Nauru in eine Steueroase, in der zeitweise rund 400 sogenannte Shellbanks registriert waren. Selbst kriminelle Finanznetzwerke nutzten die winzige Republik, um Geld zu verschieben. Für kurze Zeit schien es, als ließe sich der vergangene Reichtum künstlich verlängern. Doch als internationale Aufsichtsbehörden eingriffen, schaffte Nauru alle Scheinfirmen ab. 2005 wurde das Land von der schwarzen Liste der Financial Action Task Force gestrichen. Die Staatskasse blieb trotzdem leer, die Wirtschaft lag brach und rund 90% der Menschen waren arbeitslos. In dieser Situation bot Australien Hilfe an, allerdings zu einem hohen Preis. Ab 2001 ließ die australische Regierung Geflüchtete, die per Boot nach Australien gelangen wollten, auf Nauru festhalten. Das Lager brachte dem Staat dringend benötigte Einnahmen, doch es machte die Insel auch zum Schauplatz einer Politik, die internationale Empörung auslöste. Unter extremen klimatischen Bedingungen wurden Menschen über Monate, teils Jahre festgehalten, oft ohne Aussicht auf ein geregeltes Asylverfahren. Zwischen 2001 und 2008 blieb das Lager in Betrieb, wurde dann geschlossen und 2012 wieder aktiviert. Seitdem besteht es in wechselnder Belegung weiter. 2024 waren erneut etwa 100 Menschen dort untergebracht. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die Bedingungen als torture-ähnlich, während die australische Regierung jede Verantwortung bestritt. 2025 rügte der UN-Menschenrechtsausschuss Australien schließlich wegen rechtswidriger Haft und Verletzungen des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Parallel dazu begann Nauru zaghaft sich neu zu erfinden. Die Regierung versuchte, zerstörte Flächen wieder nutzbar zu machen, indem sie Kalkformationen abtrug und neue Erde auftrug. Internationale Partner unterstützen Rekultivierungsprojekte, doch der Fortschritt ist langsam. Heute drängt sich das Leben auf einem schmalen Küstenstreifen, wo Trinkwasser Mangelware ist. Auf der Insel kursieren mittlerweile mehr Autos als Straßenkilometer und mit dem Wohlstand der Vergangenheit blieben nur noch die Ernährungsgewohnheiten. Nauru zählt heute zu den Ländern mit der höchsten Diabetes- und Adipositasrate der Welt. Politisch bewegt sich das Land zwischen größeren Mächten. Immer wieder wechselte es seine diplomatische Ausrichtung. Mal Taiwan, mal China, je nachdem, wo Schulden erlassen oder Hilfen versprochen wurden. Auch die Anerkennung abtrünniger Regionen brachten Nauru auf internationalen Kurs. Für einen Staat dieser Größe sind solche Entscheidungen oft überlebenswichtig. Die Insel ist zu einem Mikrokosmos globaler Abhängigkeiten geworden, in dem jeder politische Richtungswechsel spürbare Folgen hat. Und doch existiert Nauru weiter. Kleiner, stiller und widerstandsfähiger als viele glaubten. Kinder gehen zur Schule, am Strand werden Feste gefeiert und in den Kirchen erklingen Lieder, die von Hoffnung erzählen. Du wirst ihn kaum erkennen, so winzig liegt er zwischen den Weiten des Pazifiks. Doch seine Geschichte erzählt mehr über Aufstieg und Absturz, Gier und Überleben, als es mancher Kontinent vermag.